Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Herzlich willkommen. Immer wieder spannend zu kapieren, wie wenig wir über bestimmte Dinge wissen und wie abhängig auch unsere Perspektive ist. Je nachdem, wie wir auf Dinge, auf Menschen oder auf ganze Regionen schauen. Diese beiden Ausschnitte hier, die kommen aus Dokumentarfilmen und versuchen, das Land Paraguay zu beschreiben.
Paraguay, a country larger than California but smaller than Texas, is one of the least developed of the South American republics.
Paraguay is one of the least known nations of the world. Three times the size of England and Wales, Paraguay is only the population of the Birmingham area.
Ja, ein Blick auf Paraguay, wie er sich gerade bei der Berlinale bietet, ist gleich unser erstes Thema. Und überhaupt schauen wir heute, welche neuen Perspektiven sich bei den Filmfestspielen nur wenige Kilometer von uns entfernt auftun. Ganz herzlich willkommen. Ja, die Berlinale, die bedeutet weit mehr als gesellschaftliches Großereignis und die viel diskutierten Wettbewerbsfilme. Ganz im Gegenteil, gerade in den Nebenreihen sind jedes Jahr sagenhaft spannende Entdeckungen zu machen. Zwei davon stellt uns jetzt mein Kollege Matthias Dell vor. Er ist direkt am Potsdamer Platz und uns jetzt zugeschaltet. Hallo Matthias.
Hallo.
Der erste Film, über den wir sprechen, heißt Bajo las Banderas el Sol, unter den Flaggen die Sonne. Und der hatte sich zur Aufgabe gemacht, die Diktatur von Alfredo Stroessner in Paraguay nachzuzeichnen. Wer war dieser Stroessner und wie hat er da regiert?
Das war ein Kind deutscher Einwanderer aus Hof, dem fränkischen Ort, und der hat sich 1954 an die Macht in Paraguay geputscht. Die hatte der dann 35 Jahre inne, ehe er selbst wiederum Opfer eines Putsches wurde, nämlich seiner einstigen rechten Hand General Rodriguez. Ihm passierte danach aber nichts, sondern er starb 2006 im brasilianischen Exil. Und Stroessner steht eben für eine Diktatur, für eine rechte Diktatur, Gewalt gegen politische Gegner, die er gefoltert hat, aus Flugzeugen hat abwerfen lassen. Er hat einen Personenkult gepflegt, er hat Nazis, wie zum Beispiel den berüchtigten Auschwitz-KZ-Arzt Josef Mengele versteckt, Indigene bekämpft. Es gibt auch Geschichten über sexuellen Missbrauch. Und trotzdem verschwindet Stroessner immer hinter anderen Diktaturenfiguren dieser Zeit, wie zum Beispiel Pinochet in Chile oder Franco in Spanien. Und darauf hebt der Film so ein bisschen ab. Wir haben es ja am Anfang gehört, damit fängt der Film an, mit diesen Wochenschautönen, die erstmal überhaupt beschreiben müssen, was Paraguay ist, weil das so wenig bekannt ist. Und auch die Tatsache, dass Stroessners Partei mittlerweile wieder an der Macht ist.
Wie geht der Film vor? Wie erzählt er das?
Ja, das ist künstlerisch total interessant, weil er versucht, nämlich diese Geschichte der Diktatur nur über Archivmaterial zu erzählen. Also keine Interviews, kein Off-Erklärton, nur das Material selbst. Das ist erstens sehr schwierig, weil es in Paraguay selbst gar nicht viel gibt. Da gibt es am Anfang so eine Erklärung, so eine Einblendung. Regisseur Juanjo Pereira hat also sich weltweit in Archiven umtun müssen und Sachen zusammengesucht. Unter anderem auch in Deutschland, wie wir gleich hören werden, ein Bericht vom Staatsbesuch Stroessners 1973, bei dem er in der Heimatstadt seines Vaters, dass ein Hof vorbeikommt, klingt so wie ein klassischer Magazinbeitrag. Und es lohnt sich aber auch vielleicht beim Hören jetzt auf den Sound zu achten, vor allem in den Pausen.
In der Münchner Residenz bereitete sich Stroessner bei Lammrücken mit Minzsoße auf ein Familientreffen vor. Der 60-jährige General, der sich vor 19 Jahren an die Macht putschte und seither das Land mit mäßig harter Hand regiert, lobte bei Tisch der Deutschen pünktliches und arbeitsames Wesen. Seine Kritiker vor der Tür konnte er mit dieser Schmeichelei nicht mehr versöhnen. Mit den Fahnen konkurrierten in Hof politische Traktate. Jugendverbände und die Organisation Amnesty International dämpften die naive Schaufreude der Hofer Bürger.
Also was man da vielleicht gehört hat, aber gar nicht richtig wahrgenommen hat, ist so eine Art Störgeräusch,
ja,
und so ein Dröhnen.
Als würde so im Nachbarraum gebohrt oder so, ne?
Genau, normalerweise würde unserem Beitrag ja irgendwas liegen, was praktisch die Atmo der Straßenszenen und so weiter zeigt. Mhm. Und das ist so ein Beispiel dafür, weil natürlich auch der Regisseur Pereira vor dem Problem stand. Er hat ja dann Material, was ganz häufig quasi aus der Perspektive der Macht erzählt. Auch hier werden zwar bei Auslandsberichten dann quasi Kritik an Stroessner geäußert, aber trotzdem ist er ja der Staatsgast, der nicht in Frage gestellt wird, der auch zu Deutschland dann gute Verbindungen hatte. Und deswegen quasi wird im Material markiert, dass man das mit Vorsicht zu genießen hat, durch eben so einen Ton oder was er auch macht. macht. Genau, also so, wie so ein bisschen, das echt toll, dass die Bilder praktisch den eigenen Zweifel an sich irgendwie eingeschrieben gekriegt haben. Es gibt auch so Aufnahmen, wenn er dann Mengele erzählt, wo er sich auf Zeitungsberichte stützt und dann sind so alte Rasterpunkte, die er so weit vergrößert, dass es fast aussieht wie ein abstraktes Gemälde oder Jackson Pollock oder sowas. Mhm. Immer um zu zeigen, es ist mit diesem Material, man muss das genau angucken und genau wissen, für wen, aus welcher Sicht das erzählt wurde.
Mhm. Also merken wir uns Bajo las Banderas el Sol. Und der zweite Film, über den wir sprechen, der handelt von deutscher Gewaltgeschichte, nämlich der Diskriminierung, Verfolgung und Ermordung der Sinti und Roma in der Nazizeit. Der Film wiederum heißt Das falsche Wort. Welches Wort ist denn damit gemeint?
Wiedergutmachung, denn die hat es nicht gegeben und davon erzählt der Film von Katrin Seibold und Melanie Spitter. Der Film ist selbst schon Geschichte, er stammt nämlich von 1987, ist damals unter glücklichen Umständen mit kaum Geld entstanden und im Fernsehen einmal gelaufen, sodass er eben jetzt, das ist der Grund, digitalisiert vorliegen kann, um eine Geschichte wachzuhalten, die noch nicht vorbei ist. Denn diese Verfolgung der Sinti und Roma, da gibt es zwar mittlerweile auch ein Denkmal, interessanterweise aus einer Berliner Perspektive, kommt in dem Film dauernd Marzahn vor. Das ist damals noch ein Feld weit vor den Toren Berlin. Heute ist es ja verbunden mit so DDR-Neubauten. Da wurde 1936 das NS-Zwangslager, ein sehr großes, errichtet. Ein Ghetto, das auch seit 2011 Gedenkort ist. Und was der Film erzählt, ist eben zum einen die Erfahrung von Leuten, also in klassischen Interviews. Und dann aber auch eben, dass es nach dem Krieg aktiv bekämpft wurde, diesen Leuten Wiedergutmachung geschehen zu lassen. Es wurden Akten verschwunden lassen. Es saßen, und das ist eigentlich das Irrste, stellenweise Leute, die damals zur Nazizeit dafür gesorgt haben, die Leute überhaupt abzuwerten, zu klassifizieren nach pseudowissenschaftlichen Kriterien, die saßen nach 45 dann in irgendwelchen Prozessen als angebliche Expertinnen und Gutachter, um zu beurteilen, ob dem was zusteht. Also man kann sich das eigentlich gar nicht vorstellen, aber es ist natürlich Teil der westdeutschen Nachkriegsgeschichte.
Mhm. Und wie würdest du sagen, ist dieser Film gemacht? Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen tatsächlich konventionell.
Genau, es gibt diese klassischen Interviews mit Zeitzeugen, die ihre Geschichten erzählen und dann gibt es eben, das ist auch ein Problem und das verbindet ihn vielleicht mit Bajo las Banderas el Sol, dass es nämlich wenig Bilder gibt. Es gibt also ein paar Fotos und so weiter, wenig Bewegtbild. Es gibt auch von den Tätern keine Bilder, das ist auch interessant. Also in beiden Fällen geht es praktisch darum, der Geschichte Gerechtigkeit abzutrotzen, obwohl die eigentlich nicht vorgesehen ist, weil die Bilder dafür nicht da sind. Und das ist sowas, was die Filme verbindet. Ein anderer Punkt ist, was auch tatsächlich in diesen Tagen, wo wir jetzt nach Amerika gucken, und sehen, dass da irgendwie eine Herrschaft errichtet wird, die Gegner verfolgt, die Institutionen schleift, die Medien unter Druck setzt. Also im Prinzip das, was wir mit dem Faschismus verbinden, der hier gerade verarbeitet wird. Dass es ganz komisch ist, dann diese Filme zu sehen. Und die Berlinale, die versucht ja, den Leuten Orientierung zu geben und hat diese beiden Filme verschlagwortet unter dem Slogan die Gegenwart der Vergangenheit. Mhm. Und da würde man so sagen, vor 8 Jahren wäre das ein ganz interessantes Wortspiel gewesen. Mhm. Und jetzt hat man das Gefühl, gerade wir Deutschen, die wir denken, wir arbeiten das alles auf, dann wird irgendwas besser, dass praktisch die Zukunft zu schnell ist. Und das war auch sehr berührend nach der Vorführung von Das falsche Wort, als Petra Rosenberg da saß, eine über 70-jährige Aktivistin, Bürgerrechtlerin, und sagte, sie hat Angst um ihre Kinder und Enkel vor der Zukunft. Also dass das, wo man eigentlich glaubt, dass man weg davon ist, plötzlich wieder vor der Tür stehen könnte. Mhm.
Matthias Dell über Das falsche Wort und Bajo las Banderas el Sol. Nur 2 von zahlreichen Entdeckungen, die man auf der diesjährigen Berlinale machen kann. Am Sonntag ist ja wieder großer Publikumstag. Sichern Sie sich einfach unbedingt Karten und lassen Sie sich überraschen. Matthias, ganz herzlichen Dank bis hierher.
Bitte sehr.
Die Berlinale, haben wir gerade gehört, ist in vollem Gange und in vielen Filmen sind da auch in diesem Jahr wieder prunkvolle, auch oft sehr realistische Kostümbilder zu betrachten. Aber wenn man auf die jeweiligen Filme, zum Beispiel auf der Berlinale-Webseite klickt, dann ist eine Sache auffallend, die Kostümbildnerinnen und Kostümbildner der Filme werden, anders als in den vergangenen Jahren, diesmal nicht genannt. Das ist aufgefallen meiner Kollegin Freya Herrmann. Sie ist Host beim Podcast Fashion the Gaze und ihres Zeichens selbst Kostümbildnerin. Hallo Freya.
Hallo.
Ja, das ist ja erstaunlich. Also Regie, Buch, Kamera, Montage, Musik, Sounddesign, Produzentin und so weiter, die tauchen alle auf bei den Credits. Aber Kostümbild und Maskenbild fehlen?
Ja, das ist leider etwas, was uns häufig begegnet. Und ich erkläre mir das eigentlich mit einem fehlenden Bewusstsein. Also viele Menschen und auch die Berlinale-Macherinnen scheinen nicht klar vor Augen zu haben, wie sehr das Kostümbild eben die Inszenierung des Films mitprägt. Und besonders bitter dabei finde ich, dass die Credits halt in den vergangenen Seite zu finden waren und dass es hier natürlich um digitalen Space geht und eben nicht um ganz kurze Hefte oder Flyer, wo das vielleicht noch irgendwie erklärbar wäre.
Ja, allerdings. Und woran liegt das? Also und vor allen Dingen, warum diese ja offenbar jetzt in diesem Jahr erstmalige Änderung?
Ja, ich erkläre mir das so, dass Kostümbild sehr weiblich konnotiert ist. Also circa 70% der Kostümdesignenden sind Frauen. In meiner persönlichen Erfahrung sind es sogar noch mehr. Und mit der Assoziation mit dem Weiblichen geht eben leider auch nicht Wertschätzung einher. Das zeigt sich auch teilweise in den Löhnen und dem Budget.
Und was würdest du sagen, wie ließe sich da mehr Wertschätzung für dieses gesamte Gewerk etablieren?
Ich sehe da eigentlich eine große Chance für die deutsche Filmkritik, das zu ändern. Ich wundere mich aber auch gleichzeitig sehr, denn am Sonntag wurde ja vom Verband der deutschen Filmkritik der Preis der deutschen Filmkritik vergeben. Und auch hier fällt auf, dass die Kategorie Kostümbild völlig fehlt, auch das Szenenbild tatsächlich. Und das finde ich interessant. Warum werden da zum Beispiel Musik, Montage und Kamera prämiert, aber man guckt sich das Kostüm eben nicht so genau an? Und es wird meistens eher dann erwähnt, wenn es gerade... Also in Stücken wird es eher erwähnt, wenn es eben misslingt. Und ich denke, da können zum einen die Filmkritik und zum anderen aber auch KollegInnen, die mehr Sichtbarkeit haben, wie etwa DrehbuchautorInnen oder Regiepersonen, können da dem entgegenwirken. Und es ist meistens sehr wirkungsvoll, wenn Autorinnen wie zum Beispiel Lisa Tracy Michalik hat das neulich getan, sich für die Wichtigkeit des Kostümbildes aussprechen.
Wenn wir beide uns nochmal gerade für die Wichtigkeit der Kostümbilder aussprechen sollen, wir haben hier vorhin in der Redaktion mal so ein bisschen einfach auch irgendwie über das Kostümbild gesprochen und festgestellt, dass man es ja wahrscheinlich auch viel zu selten überhaupt wahrnimmt, wenn die Leute genau dieselben Klamotten anhaben, wie man sie selbst trägt. Also man ist, glaube ich, irgendwie schnell dabei, Kostümbild überhaupt wahrzunehmen, wenn es so ganz opulente, eben klassische Kostümschinken sind. Aber bei Filmen, die uns richtig nahe gehen und die total funktionieren, da liegt es wahrscheinlich doch auch in weiten Teilen eben an dem so guten Kostüm, dass uns nicht mal auffällt, dass wir es mit einem Film zu tun haben, ne?
Ja, das ist auch, dass vor allem ja alte Kostümbilder und sehr opulente Stoffe auffallen und dieses ganz fotorealistische dann doch weniger gestaltet rüberkommt, als es tatsächlich ist. Was da ganz interessant ist, ist, dass natürlich Kostümbilder in ihren Feinheiten schwer zu gestalten sind. Und ich glaube, da hilft einfach Aufklärung und sich wirklich genau anzuschauen, was man vor Augen hat.
Leider ist diese Verbindung ganz mau, also wir hören dich dauernd so ein bisschen abgerissen, aber vielleicht auch nochmal ganz kurz die letzte Frage. Ja, überall im Kulturbetrieb, aber natürlich auch im Filmgewerbe ist Geld gerade das zentrale Thema. Ich kann mir vorstellen, dass die momentan eher schwierige finanzielle Lage im deutschen Film auch sehr stark auf das Gewerk der Kostümbildnerinnen abfärbt, oder?
Ich denke, da sind beinahe alle von betroffen. Im Kostümbild gibt es derzeit von zum Beispiel der autonomen Initiative Critical Costume die Forderung, dass dem Kostümbild 2% des Gesamtetats zur Verfügung gestellt werden sollten. Das hat natürlich eine große Wichtigkeit, dass wir als Kostümbildnerinnen weiterhin gute Arbeit leisten können, dass eben die Funds vorhanden sind, genau.
Freya Hermann ist selbst Kostümbildnerin, ist außerdem Podcasterin bei Fashion the Gaze. Ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und wir bitten die etwas maue Leitung zu entschuldigen. Mach's gut, tschüss.
Danke, tschüss.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die kommen heute von Frederik Wirwig.
Nigeria dringt auf die Rückgabe von tausenden Bronzeskulpturen. Sie waren 1897 bei einem Überfall auf das damals noch eigenständige Königreich Benin geraubt worden. Heute haben die Niederlande zugestimmt, 119 der sogenannten Benin-Bronzen an das westafrikanische Land zurückzugeben. Dazu unterzeichneten der niederländische Bildungsminister und der Leiter der nigerianischen Nationalen Kommission für Museen und Denkmäler in Abuja eine Vereinbarung. Die Übergabe soll im Laufe des Jahres stattfinden. 113 Artefakte sind Teil der niederländischen Staatssammlung, während der Rest von der Stadt Rotterdam zurückgegeben wird. Die Inka sind vor allem für ihre Baukunst bekannt, ein herausragendes Zeugnis für das handwerkliche Geschick der indigenen Kultur Südamerikas ist der sogenannte Stein der 12 Winkel im peruanischen Cusco. Wie die Polizei bekannt gab, wurde dieser nun von einem betrunkenen Mann beschädigt, und zwar mit einem Hammer. Dem Mann drohen deswegen nun 6 Jahre Haft. Berühmtheit erlangte der Stein der 12 Winkel durch die perfekt ineinandergreifenden Steine, die um ihn herum platziert sind und ohne Zement oder Mörtel zusammenhalten. Er ist Teil eines Palastes, der Mitte des 13. Jahrhunderts in der damaligen Hauptstadt des Inka-Reichs erbaut wurde. 1983 wurde die Stadt Cusco in die Liste der UNESCO-Welterbestätten aufgenommen. Der britische Dirigent Edward Gardner hatte die Sänger des Opernhauses San Carlo in Neapel mit verfeindeten Mafia-Familien verglichen. Nun hat sich dafür der Leiter des London Philharmonic Orchestra entschuldigt. Anlass ist ein Interview mit der Times vor einem Monat. Gardner hatte dort gesagt, der Chor bestehe aus 2 rivalisierenden Mafia-Familien. Diese würden sich nach einem Auftritt gegenseitig in die Notaufnahme bringen. Nun erklärte der Dirigent zum Hintergrund, er habe vor einem Auftritt in Neapel von einer Schlägerei zwischen 2 Künstlern gehört. Einer der beiden sei zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden. Das habe ihn überrascht. Es sei aber nicht seine Absicht gewesen, zu behaupten, die Chorsänger seien Mitglieder der Mafia, so Gardner weiter. Auf der internationalen Kunstmesse Frieze New York kommen jedes Frühjahr Galerien aus aller Welt zusammen. Dort werden einzeln Gruppen- und Themenpräsentationen von Künstlerinnen und Künstlern gezeigt. Nun haben die Organisatoren die Namen der 67 Galerien bekannt gegeben, die im kommenden Mai dabei sein werden. Darunter sind große internationale Aussteller wie White Cube, Goodman Gallery und Kuri Mansutto sowie New Yorker Häuser wie Gagosian und David Zwirner. Eingeladen sind auch die deutschen Galerien Esther Schipper und Société.
Sie hören den Kompressor im Deutschlandfunk Kultur und wir bleiben thematisch bei der Berlinale. Da fand nämlich jetzt zum 3. Mal der Kinokongress Cinema Vision 2030 statt. Eine Zusammenkunft mit über 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, und zwar aus der ganzen Welt, ausgerichtet von der AG Kinogilde. Dieses Mal ging es thematisch um nicht weniger als um die Zukunft des Kinos. Mit dabei waren auch die Berlinale-Chefin Trisha Tuttle und der künstlerische Leiter des Filmfestivals von Cannes, Thierry Fremont. Für uns war unser Kollege Christian Berndt aus der Filmredaktion dabei und der war überrascht über den doch vergleichsweise großen Optimismus in der Branche.
Wenn man das zusammennimmt, diese jüngeren Trends, die Herausforderungen, dann sieht man, wie nah beieinander oft Herausforderungen, Widerstände, aber auch Chancen liegen. Und genau dafür wollen wir heute sehen, nämlich Zuversicht geben. Und deshalb freue ich mich, zum Auftakt der 75. Berlinale hier zu sein, denn Kino und Festival sind so eng verbunden.
Denn sie glauben an die Kraft des öffentlichen Geschichtenerzählens, so der Vorstandsvorsitzende der Gilde Deutscher Filmkunsttheater und Initiator der Cinema Vision, Christian Breuer. In seiner Eröffnungsrede erklärte er, dass die Bedeutung der Filmfestivals für die Kinos immer wichtiger werde, um Filme sichtbarer zu machen. Aber gerade bei der Berlinale gäbe es da ein Problem.
Wenn wir es uns auch die letzten Jahre ansehen, dann sehen wir natürlich, dass gerade Berlinale-Gewinner oft nicht das große Publikum gefunden haben. Und da wäre es natürlich wünschenswert bei aller Freiheit der Jury, aber dass man in einem Festival wieder stärker selektiert, welche Filme habe ich einem Wettbewerb, welche Filme qualifizieren sich vielleicht ein größeres Publikum.
Das heißt, es sollte auch im Wettbewerb nicht nur auf Filmkunst allein, sondern auch auf die Chancen eines Films beim Publikum geschaut werden. Breuer stimmen in diesem Zusammenhang die Äußerungen der neuen Berlinale-Chefin Trisha Tuttle positiv, die auf dem Cinema Vision Kongress im Berliner Kino Delphi zu Gast war.
One of the first things I wanted to do this year was clarify the program a little bit.
Tuttle erklärte, wie wichtig es ihr war, das Programm klarer zu gestalten, das heißt, die Unterschiede zwischen den Sektionen deutlicher zu definieren. Und positiv für die Kinos sieht Breuer auch, dass der Berlinale Eröffnungsfilm parallel zur Premiere in 17 anderen Städten in Kinos zu sehen ist.
Because I really do think a festival can and should support exhibitors and distributors.
Tuttle ist überzeugt, dass Festivals Kinos und Verleihe unterstützen können und sollten. Die enge Anbindung an die Kinos ist auch dem künstlerischen Leiter des Filmfestivals in Cannes, Thierry Fremont, wichtig, der ebenfalls bei Cinema Vision zu Gast war.
For example, the opening night film in Cannes must be released the same day in French cinemas.
Der Eröffnungsfilm in Cannes muss zum Beispiel immer auch am selben Tag in den französischen Kinos herausgebracht werden. Die Franzosen sollten über diesen Film nicht nur lesen, sondern ihn auch sehen können, so Frémaux. Und in den letzten Jahren waren die Filme aus den Cannes-Wettbewerben durchaus erfolgreich an den Kinokassen.
The best of cinema today is also successful in theaters.
Die besten Filme, so Frémaux, sind immer populär, das Publikum habe einen guten Geschmack. Allerdings ist das französische Publikum auch ein Sonderfall in seiner Kinobegeisterung. Auf dem Podium zeigte sich Frémaux sehr optimistisch hinsichtlich der Zukunft des Kinos. Auch die Frage um die Auswirkungen von KI auf den Film sieht er entspannt. Cannes würde keine Filme ablehnen, meinte er, die mit KI hergestellt sind.
Talking about films and talking about piece of art, there is no limit.
Wenn es um Film und Kunst geht, so Frémaux, gibt es keine Grenzen. Auf dem Kongress zeigte sich, dass auch von den Kinobetreibern KI eher nicht als Gefahr für die Branche gesehen wird.
I think the area that we can see some value is in surfacing data.
Leo Brandt von der britischen Kinoverleih- und Produktionskette Curzon meinte, dass KI eine große Hilfe beim Sammeln von Daten über Besuchergewohnheiten ist. Überhaupt war die Stimmung auf dem Kongress erstaunlich optimistisch. Vielerorts, so hörte man immer wieder, ist es gelungen, mit Social-Media-Kampagnen wieder jüngeres Publikum fürs Kino zu gewinnen. Selbst Filmklassiker liefen anders als noch vor wenigen Jahren gut bei jungen Menschen. Aus den USA war David Larkin dabei. Er hat die Online-Plattform Letterboxd gegründet, auf der sich Filmfans austauschen und Rezensionen schreiben können und wo sich mittlerweile auch Regisseure wie Scorsese in Videos äußern. Für Kinobetreiberinnen hat Letterboxd großen Wert, sagte Larkin.
They love it and it's kind of a symbiotic relationship.
Die Kinos lieben Letterboxd, meinte Larkin. Es gibt schon so etwas wie eine symbiotische Beziehung. Viele Kinos kooperieren mit Letterboxd, auch die deutsche York-Kinogruppe. Eine wichtige Funktion dabei sei die Schaffung von Communities.
It's not just Letterboxd. I think the trends that are that young people especially want to connect in person.
Der Trend geht dahin, so Larkin, dass junge Leute sich gerne nicht nur online, sondern auch persönlich treffen wollen, wenn es um gemeinsame Leidenschaften geht. Kino sei dafür der ideale Treffpunkt. Aber klar wurde auf dem Kongress auch, wie viel Arbeit das für die Kinos inzwischen ist, Publikum zu ziehen. Kinobetreiber aus Italien, der Slowakei oder Dubai berichteten über ihre Aktivitäten, von Outdoor-Kinoveranstaltungen, Konzerten, Ausstellungen bis hin zu speziellen Werbekampagnen. Das Kino Rotterdam zum Beispiel bewirbt sein Programm mit eigens entworfenen Postern, die sich inzwischen großer Beliebtheit bei jungen Leuten erfreuen. Auf jeden Fall zeigte sich, man kann ein neues Publikum gewinnen, aber es erfordert enorme Anstrengungen.
Sagt Ihnen der Name Kobane noch was? Erinnern Sie sich daran, als vor 10 Jahren der sogenannte Islamische Staat im Irak und in Syrien unaufhaltsam eine Stadt nach der anderen einzunehmen schien und niemand in der Lage war, Widerstand zu leisten? Niemand bis auf ein kleines, unbeugsames kurdisches Städtchen an der türkischen Grenze, Kobane nämlich. In der 134 Tage andauernden Schlacht besiegten kurdische Kämpferinnen und Kämpfer die Terrormiliz und leiteten so das Ende des IS-Kalifats ein. Kobane wurde so zum Symbol des Widerstands. Aber 10 Jahre später ist die Stadt wieder in Gefahr. Diesmal ist es nicht der Islamische Staat, sondern pro-türkische Milizen, die die Stadt bedrohen. Meine Kollegin Leila Sieber und Bartholomäus Laffert, die waren in Kobane und haben den kurdischen Skulpturkünstler Neshat Ami kennengelernt. Der versucht weiter Kunst zu machen, trotz allem.
Ja,
Seid vorsichtig, sagt Neshat Ami. Die schießen immer wieder willkürlich über die Grenze. Wir stehen auf der Straße vor Neshats Atelier in der syrisch-kurdischen Kleinstadt Kobane. Es ist das vorletzte Haus in der Straße. Dahinter ist ein Feld, dahinter eine riesige Mauer, die Grenze markiert. Und hinter der Mauer weht auf einem viele Meter hohen Mast eine türkische Flagge.
Angst gehört inzwischen wieder zu unserem Alltag. Denn seit dem Fall des Assad-Regimes vergeht kein Tag, ohne dass Erdogan oder sonst irgendein türkischer Politiker uns Kurden in Syrien droht.
Neshat Ami ist Ende 30. Er trägt einen schwarzen Mantel und dunkelblaue Jeans. Er ist so groß, dass er sich bücken muss, wenn er sein Atelier betritt. Eigentlich ist es eine Garage mit unverputzten Wänden. An den Wänden stehen aufgereiht Figuren aus Metall. Manche sind handgroß, spielen kurdische Instrumente. Andere sind groß wie ein Mensch. Eine sieht aus wie eine metallene 3D-Version von Edvard Munchs Der Schrei. Daneben, auf dem Boden, liegen Metallschleifgeräte. Neshats Werkzeuge. Doch seit einigen Wochen hat er sie nicht angefasst.
Ich hatte große Hoffnung, aber jetzt bin ich komplett demoralisiert. Die Hoffnung auf eine bessere Zukunft wurde uns genommen. Deshalb versuche ich mich jetzt einfach um meine Familie und um meine 6 Kinder zu kümmern. Aber es fehlt mir die Kraft, mich aufzuraffen, um Kunst zu machen.
Im Dezember 2024 wurde das Leben vieler SyrerInnen auf den Kopf gestellt. Damals haben die Männer der islamistischen HTS-Miliz das verhasste Assad-Regime gestürzt. Eigentlich ein Grund zur Freude, sagt Neshat. Denn niemand hätte so unter Assad gelitten wie die Kurden. Die Freude aber währte nicht lange, denn zeitgleich griffen pro-türkische Milizen die kurdischen Gebiete an. Die Frontlinie verläuft rund 60 Kilometer entfernt von Kobane. Wieder einmal müssen die Menschen hier um ihr Leben fürchten. Neshat will uns etwas zeigen. Ein Stadtteil 10 Gehminuten von seinem Haus entfernt. Vor uns türmen sich zerstörte Gebäude, soweit das Auge reicht. Unser Museum, sagt Neshat Ami.
Unser Trauma ist noch nicht verheilt. Es gibt keine Familie, die hier niemanden in der Schlacht gegen den Islamischen Staat verloren hat.
Das Museum kehrt bei Neshat nicht nur traumatische Erinnerungen hervor. Es ist auch Quell seiner Inspiration. Als der IS 2015 besiegt war und er mit seiner Familie in eine völlig zerstörte Stadt zurückkehrte, da fing er an zu sammeln. Raketensplitter, weggesprengte Autoteile. Als gelernter Schweißer begann er daran herumzubasteln. Und aus der Bastelei wurde Kunst. Wie seine Figur, der Schrei.
Hier seht ihr eine der Raketen, die der IS während der Kämpfe um Kobane eingesetzt hat. Dieser Splitter hat die Form eines schreienden Menschen, weshalb er für mich ein Ausdruck des Horrors ist, den der IS über uns gebracht hat.
Die Menschen sollen in seinen Werken Ausdruck für ihr Leid finden, sagt Neshat. Aber auch Mut und Hoffnung schöpfen. Besonders stolz ist Neshat auf ein Werk, das auf einem Tisch an der Wand des Raumes steht. Eine sitzende Frau, die ein neugeborenes Kind in ihren Armen hält.
Das Kind symbolisiert für mich die Geburt eines neuen Syriens. Ein Syrien, in dem es keinen Terror, keine Unterdrückung mehr gibt, in dem alle Minderheiten ihre Rechte bekommen.
Doch noch ist das Syrien seiner Träume nicht Realität geworden. Jeden Tag lese er von Angriffen gegen Alawiten, Drusen oder Kurdinnen, sagt Neshat. Gleichzeitig griffen pro-türkische Milizen und die türkische Luftwaffe die kurdischen Gebiete an, sodass sich immer mehr Menschen überlegen würden zu fliehen. Ob auch er sich überlegt hat, Kobane zu verlassen? Neshat stockt. Dann rinnen Tränen über seine Wangen.
Kobane ist mehr als ein Stück Land für uns. Kobane bedeutet Widerstand. Um die Welt vor dem Terror des IS zu schützen, haben tausende kurdische Kämpferinnen und Kämpfer ihr Leben gelassen. Jetzt muss die Welt uns helfen, den Terror der Türkei zu stoppen.
Neshat Ami, der Künstler, ist bereit weiterzukämpfen. Bald will er auch die Schweißgeräte wieder benutzen, neue Werke erschaffen. Raketenteile und ausgebrannte Autowracks gibt's in Kobane mehr als genug.
Laila Sieber und Bartholomäus Laffert haben berichtet. Fundstück.
Die Partys der kanadischen Künstlergruppe Intersystems waren von LSD inspiriert und fanden bevorzugt jenseits gängiger Locations statt. Mit dichten Verbindungen aus Licht, Sound und Text hat das Kollektiv intensive Erlebnisräume erzeugt und wurde 1967 schnell zu einer anerkannten Größe im Multimedia-Bereich der Avantgarde. Die von John Mills Cockell mit einem brandneuen Moog-Synthesizer erzeugte obskure Musik konkret ist dabei Grundlage für makabre Erzählstränge. Die kamen von Blake Parker und wenn der in der Episode »A Cave in the Country« Tod und Gewalt thematisiert, ist das nicht morbid, sondern genial absurd.
Once upon a time, Harry found a cave in the country. Seeing what a nice cave it was, and thinking it was a better place to live than his house in the city, he decided to stay there. One day, his mother wondered what had happened to Harry, and got the other women in their neighborhood to help her look for him. When they found him in his cave, they asked him to come home. But he said he liked it there and would not come home. So they killed him. It is the end.
A Cave in the Country von InterSystems. Ein wieder ausgegrabenes Fundstück von unserem Soundjäger Paul Luhn.